Ja, liebe Gemeinschaft, einen schönen guten Abend. Heute ist der 11. September und wir sind mal wieder in Regensburg. Kommen wir mal wieder zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir so viele sind heute Abend. Das Thema, wie ihr gehört habt, soll sein das Thema Nicht-Ich bzw. Leerheit bzw. Intersein. Mit Bezug natürlich zum Herz-Sutra und natürlich auch der Frage, was das für uns heute praktisch bedeutet. Nun, diese Begriffe Nicht-Ich, Leerheit und Intersein sind alles Begriffe, die erfunden wurden, um uns eine wesentliche Botschaft näher zu bringen. Und ich möchte es also heute auch mal wieder versuchen. Es ist ein zentraler Teil der Lehre vom Buddha, nicht nur zu verstehen, was er zum Leiden gesagt hat, sondern auch, was er zu dem Thema ich, nicht selbst und so weiter gesagt hat. Und ich denke, es ist ganz gut, erst einmal sich in Erinnerung zu rufen, was ist eigentlich unsere Haltung dazu in unserer Kultur? Das, was wir sozusagen einfach, ich sag mal, mit der Muttermilch aufgenommen haben, das, was wir einfach so glauben, ohne jemals drüber nachgedacht zu haben. Und ich denke, dass uns das auch hilft, dann den Buddha besser zu verstehen, weil wir es dann sozusagen uns erstmal bewusst gemacht haben, was ist es bei uns. Und ich denke, sehr schön und klar ist das, was in der Bibel zu dem Thema steht. Da hat Gott den Adam erstmal in Lehm geformt. Da war es nur eine Form, ein Lehmklumpen ohne Leben. Dann hat Gott in seinem Atem eingehaucht. Also Gottes Atem kommt in diesen Lehmklumpen. Und was passiert? Dieser Lehmklumpen wird zu einem Menschen, wird zu Adam, dem ersten Menschen. Das heißt also, der Mensch, also dieses Wunder des Lebens, das ja wirklich ein Wunder ist, dieses Wunder kommt ganz direkt von Gott. Gott macht aus unbelebter Materie Leben. Ein Menschen. Und wir leben genau so lange, wie dieser Atem Gottes, das nennt man auch Seele, in uns drinnen ist. Und wenn die Seele den Körper verlässt, dann bleibt wieder ja ein Leichnam über, ne? Tote Materie. Ja, und das ist jetzt so, wie es in der Bibel steht, im Alten Testament. Aber wichtig ist zu verstehen, dass auch unsere Vorfahren, bevor sie Christen wurden, eigentlich auch Ähnliches gedacht haben. Wir sind auch davon ausgegangen, dass es eine unsterbliche Seele gibt, die sozusagen in das materielle Unbelebte eindringt und es zum Leben erweckt und nach dem Tod wieder weggeht. Das heißt, das ist ein ganz tief in uns verankertes Denken und Glauben. Und interessanterweise ist es in Indien auch nicht wirklich anders. Der Unterschied ist nur, dass die denken, dass die Seele eben nicht in ein Totenreich geht, wie das unsere Vorfahren schon immer geglaubt haben, sondern wiedergeboren wird in einem neuen Menschen. Also praktisch immer auf der Erde bleibt, in verschiedenen Körpern. Ja, das ist jetzt ein Detail, das kann man glauben oder auch nicht, aber das Prinzip ist sehr ähnlich. Und der Buddha hat sich ganz klar gegen diese Vorstellungen gewandt. Mit verschiedenen Worten. In den alten Schriften, die sicherlich von ihm selber sind, in den alten Lehrreden, wird immer von Nicht-Selbst gesprochen. Nicht-Selbst oder auch Nicht-Seele. Später, gerade im Herz-Sutra, wird davon gesprochen, dass alles leer ist oder von der Leerheit gesprochen. Und unser Lehrer Thich Nhat Hanh hat das Wort Intersein geprägt. Wie gesagt, alles ist ähnlich. Vielleicht erst nochmal zu dem traditionellen Denken, das wir haben. Dieses Denken ist nicht nur vom Buddha abgelehnt worden, sondern wir müssen auch sehen, dass es problematisch ist. Denn durch diese Vorstellung jetzt ganz deutlich, wie es in der Bibel steht, ist der Mensch natürlich schon ein ganz schön herausgehobenes Wesen in einer unglaublich engen Beziehung zu Gott. Und in dieser engen Beziehung zu Gott schaut er auf die Welt um ihn herum, tauft sie Umwelt und was für eine Haltung bekommt er zu dieser Welt? Ja, in der Praxis haben wir erleben müssen, dass wir Menschen die Welt als, ein Selbstbedienungsladen sehen oder vielleicht noch schlimmer, ein Buffet beim All You Can Eat. Ja, wir können uns nehmen, was wir wollen. Wir haben schon bezahlt. Ist ja für uns geschaffen. Ja? Ja, und diese Haltung ist ja die übliche Haltung in unserer Gesellschaft. Über Jahrhunderte, solange wir denken können, denken wir Menschen so, in unserer Gesellschaft. Und das ist sicherlich ein wichtiger Grund, warum wir solche Schwierigkeiten haben, unsere heutigen Probleme mit unserem Leben auf dieser Erde zu verstehen und dem Klimawandel. Schauen wir uns mal an, wie der Buddha das Ganze gesehen hat. Für den Buddha war es sehr wichtig, dass alles, was in dieser Welt entsteht, aus Dingen entsteht, die schon da sind. Alles, was da ist, ist aus Dingen entstanden, die schon da waren. Nichts entsteht aus nichts und nichts wird zu nichts, sondern alles ist in einem ständigen Wandel begriffen, in Umwandlung, in Verwandlung. Unser Lehrer bringt gern das Beispiel vom Streichholz. Wir reiben das Streichholz an der Streichholz, an der rauen Seite der Streichholzschachtel und es entsteht eine Flamme. Aber diese Flamme, die kommt nicht irgendwo aus dem Nichts oder aus irgendeinem geheimnisvollen Raum. Diese Flamme ist einfach das Ergebnis, wenn gewisse Dinge zusammenkommen. Und das ist eben die Beschichtung des Streichholzes, dieses leicht entzündliche Stoff, schweflige Stoff, die beim Reiben erzeugte Hitze, der Sauerstoff und natürlich das Streichholz selber, was verbrennt. Und wenn diese vier Dinge zusammenkommen, dann entsteht die Flamme. So einfach ist es. Und wenn eines weg, also für das Erhalten dieser Flamme ist es wichtig, dass eben weiterhin eine gewisse Wärme ist, dass der Sauerstoff da ist und dass das Streichholz da ist. Wenn irgendetwas wegfällt, ist es wieder aus. Darum können wir ein Streichholz ausblasen, indem wir nämlich frische Luft in großer Menge hinblasen, ne, und dann kann es nicht mehr weiterbrennen. Also diese Flamme entsteht einfach aus gewissen Ursachen. Und wenn die zusammenkommen, ist die Flamme da. Und wenn sie verschwinden, verschwindet die Flamme. Und beim Leben ist es ganz ähnlich. Wenn wir uns anschauen, eine Maispflanze, die wächst, gedeiht, blüht, Früchte trägt, dann kann aus dieser Maispflanze wieder eine neue Maispflanze werden über die Körner, über die Maiskörner. Aber die neue Maispflanze ist definitiv entstanden, die zweite, aus dem Leben, Wachsen, Blühen und dem Fruchttragen der ersten Maispflanze. Also das Leben der zweiten ist entstanden aus dem vorhandenen Leben der ersten und natürlich hat es noch viele andere Bedingungen gebraucht, die günstig waren. Feuchtigkeit, Sonnenschein, gewisse Temperaturen und so. Und wenn wir so unbefangen auf die Welt schauen und uns fragen, ja, wie ist es mit uns Menschen? Ja, im Grunde ist es auch nicht anders. Wenn wir jetzt mal das alles Esoterische weglassen, ne? Also wo kommt mein Leben her? Na ja, von meiner Mutter, ne? Und auch von meinem Vater. Das ist jetzt die Komplikation beim Menschen im Vergleich zur Maispflanze, ne? Dass zwei zusammenkommen müssen, ja? Aber aus diesem Leben entsteht wieder neues Leben. Aus dem vorhandenen Leben entsteht neues Leben und nirgendwo anders her, ja? Ist doch ganz einfach. Also dieses Leben, das in mir lebt, kommt von meinen Eltern. Und meine Eltern, und da gibt's keine Unterbrechung. Da gibt's, das ist ein wichtiger Punkt gleich noch bei der Maispflanze. Wir im Westen neigen dazu zu sagen, die Maispflanze lebt, das Maiskorn nicht. Und aus dem Maiskorn entsteht wieder Leben. Ich halte das für eine unglückliche Definition. Sie macht uns das Verständnis schwierig. Aber es ist noch keine Maispflanze anders entstanden als aus einem Maiskorn. So einfach ist es. Ja? Vielleicht sollten wir doch das Maiskorn als lebendig betrachten. Leben in einem Tiefschlaf oder so etwas. Ne? Denn das ist ja tatsächlich. Ne? Das Leben zieht sich zurück in eine Form, die sehr lange überdauern kann. Sein Samenkorn kann sehr lange keimungsfähig bleiben. Und dann irgendwann kommt es, wenn die richtigen Bedingungen zusammenkommen, sprießt das Leben wieder. Ne? Und dazwischen ist es in einer Art Winterschlaf. Ne? Vielleicht ist Winterschlaf ein gutes Wort. Es ist was Ähnliches, ne? Wo das Leben zurückzieht auf ein sehr reduziertes Maß, in dem es gar nicht mehr so gut zu erkennen ist als lebendig. Ja? Und dann, wenn es wieder wärmer wird, kommt das Leben wieder raus. So, das heißt also, das Leben, wir sollten das Maiskorn auch als lebendig betrachten. Und das Weizenkorn und alle diese Samen. Ja, und bei uns Menschen ist es genauso. Das ist ein ununterbrochener Strom des Lebens, der über viele Generationen bis zu uns gegangen ist. Ununterbrochen. Und der hat es erlaubt uns zu leben. Und das bedeutet auch, dass wir Menschen, alle so wie wir hier sind, alle abstammen von den ersten Menschen und damit alle Brüder und Schwestern sind. Ja, und vor uns waren halt Affen, unsere Vorfahren, und andere Säugetiere und einfachere Tiere. Und ja, und wo kommen wir ursprünglich her? Ja, wir kommen alle von dem ersten Einzeller her, der mal angefangen hat, wahrscheinlich im Ozean, zu schwimmen und zu leben. Und das Leben ist seither ununterbrochen weitergegangen. Es hat sich immer wieder aufgeteilt, immer wieder verändert, verfeinert, in verschiedene Richtungen aufgespalten, wie Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen. Ja, und die Tiere wiederum, ne? Fische, Vögel, Menschen, also Säugetiere. Und es ist ein ununterbrochener Strom des Lebens. Seit Millionen, vielen, vielen Millionen von Jahren. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist, um den Buddha und seine Lehre zu verstehen. Und der zweite Aspekt ist der, dass alles das, was hier auf dieser Welt lebt, nur mit dem anderen leben kann, was da ist. Es ist eine Illusion zu glauben, dass in uns ein Leben ist, das, ich sag mal, einfach so lebt, ja, wie man sich das gern so bei einer Seele vorstellt. Ja, die Seele ist halt da und unzerstörbar. Aber unser Leben ist wirklich nicht unzerstörbar. Unser Leben ist ganz im Gegenteil sehr abhängig von, ja, erstmal von ganz einfachen Dingen, dass uns halt die Erde diese Atmosphäre schenkt. Ne, mit einer gewissen Menge Sauerstoff, mit einem gewissen Luftdruck, mit einer gewissen Temperatur. Alle schon mal Dinge, ohne die unser Leben sehr schnell zu Ende sein könnte. dass die Erde uns mit Wasser versorgt. Ja, aber natürlich auch die anderen Lebewesen brauchen wir. Wir brauchen sie als Nahrung, von irgendwas müssen wir uns ja nun ernähren, ne? Auch wenn wir Vegetarier sind, dann brauchen wir zumindest Pflanzen zur Ernährung. Dann brauchen wir die Pflanzen auch, weil die Pflanzen uns Sauerstoff produzieren. Ne? Wir Menschen würden ja den Sauerstoff komplett verbrauchen. Nicht nur durch Verbrennungsvorgänge von fossilen Rohstoffen, sondern auch durch unsere Atmung. Also wir brauchen die Pflanzen. Es gibt noch viele andere Gründe, warum wir die Tiere und Pflanzen brauchen. Wir haben ja auch viel gehört beim Thema, beim Volksbegehren zu den Bienen, die Rolle der Bienen. Also das könnte man jetzt lang auswalzen. Ich denke, das brauchen wir nicht. Da hat unsere Wissenschaft viel dazu beigetragen, auch mit dem Wort Biotop allein. Biotop ist ein tolles, modernes Wort, was uns hilft, auch den Buddha zu verstehen. Denn im Grunde, der Buddha hat dieses Wort nicht gehabt, aber im Grunde hat er es so gesehen. Ja? Alles das, was lebt, kann nur leben, weil auch das andere da ist. Ja? Und das gilt für jegliches Leben auf dieser Erde. Wir leben alle miteinander in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander. Ja, und aus diesem Gedankengang hat unser Lehrer das Wort Intersein geschaffen. Er schreibt ja in dem neuen Buch, er hat sich eine Zeit lang überlegt, es Miteinandersein zu nennen. Er schreibt jetzt nicht aus welchem Grund, aber er sagt, am Schluss hätte er sich dann nach einigen Überlegen entschieden, das Ganze Intersein zu nennen. Okay, egal. Ne? Aber es geht eben darum. Es ist nicht ein Sein, was hier. Es ist kein Leben, ne, das stabil funktioniert, sondern es ist ein Leben mit allem anderen zusammen. Im Grunde ist es wie in einem Körper. Wir können auch das Modell eines Körpers nehmen, eines Organismus. Ne? Es gibt ja auch die Idee, die Erde als Organismus zu sehen. Ein sehr schönes und sehr starkes Bild. Ja, und das hilft uns auch, diesen Zusammenhang zu verstehen. Die Frage, ob das Herz lebt oder nicht, ist ein bisschen schräg. Wir können uns das gut vorstellen. Lebt mein Herz oder lebt es nicht? Ich meine, tot ist es einerseits nicht. Ne? Es ist auch nicht da, aber es ist ja klar, dass das Herz überhaupt nicht lebensfähig ist, ohne Lunge, Leber, Niere und weiß der Geier was. Ja? Also dieser ganze Körper, diese ganzen Organe im Körper sind ja alle nur gemeinsam lebensfähig. Alle miteinander in dieser geschickten Konstruktion. Das übersehen wir gerne, dass es eben auf der größeren Ebene, Menschen, Tiere, Pflanzen, genau das Gleiche ist. Das ist uns ein bisschen aus dem Blick gekommen. Im Deutschen haben wir die schöne Redewendung, jemand sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, es ist schön in dem Zusammenhang. Ja, wir sehen nur die Einzelheiten und sehen nicht, dass das Ganze nur in seiner Zusammensetzung, in dieser schönen Kombination, wie es da ist, funktioniert. Und jetzt noch ein paar Hinweise zum Herzsutra. Das Herzsutra hat eine ganz andere Art, dieses Thema zu erklären, aber es geht um genau das gleiche Thema. Und das Herzsutra, aber auch einige andere buddhistische Literatur, versucht es ein bisschen auf eine noch härtere Art zu erklären. Ich habe gesagt, im Deutschen sagen wir, du siehst den Wald vor lauter Bäume nicht. Und der Autor des Herzsutras würde sagen, in der gleichen Situation, es gibt keine Bäume. Es gibt keine Bäume. Und wir sagen, was, es gibt keine Bäume, es ist noch alles voller Bäume. Naja, er will uns eben die Augen öffnen für den Wald. Ja? Das ist ein ganz großes Thema. Was das Erdsutra nennt, ganz viele Dinge, die es nicht gibt. Wir sagen im Buddhismus gerne, es gibt keine Geburt und kein Tod. Sagen andere, hallo, das stimmt doch nicht ganz. Ne? Naja, es ist ein bisschen überzogen formuliert. Natürlich passiert bei der Geburt etwas. Aber eines passiert nicht, und das ist wichtig, diesen Menschen, die das sagen. Das Leben entsteht. Leben teilt sich. Vorhandenes Leben teilt sich. Ja, und die harte Form ist eben zu sagen, es gibt keinen Baum, es gibt keine Geburt, es gibt keinen Tod, ne? Es gibt nur Wandlung. Es gibt keine Nase, es gibt kein Ohr, ne? Alles, das steht im Herzsutra drinnen. Ja? Aber bezieht sich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, ja, Nase, ja, schön und gut, aber lebt nicht alleine, lebt nur mit. Wir hatten ja schon, ne? Auge, Ohr und Herz und Lunge und so weiter. Ja, das zum Thema, zu diesem Verständnis. Gut, also aus Buddhas Sicht und aus buddhistischer Sicht können wir also ganz klar sagen, die ganze Erde ist eigentlich ein Organismus. Und der Organismus lebt in vielfältigsten Formen. Und alles ist miteinander verbunden. Und in einem gewissen Sinn von Gleichgewicht. Das ist nicht so eng, das Gleichgewicht, das ist teilweise ist relativ stabil. Aber wir Menschen sind mittlerweile so viele geworden, und so mächtig geworden auch mit unserer Technik, dass wir heute sehr wohl das Gleichgewicht stören können, beziehungsweise wir haben es schon geschafft. Wir haben es schon geschafft. Und wir sehen heute, dass das Klima sich deutlich verändert, dass wir etwas angestoßen haben mit massiven Konsequenzen, dass wir auch in gewissem Sinn gar nicht stoppen können. Also ich denke, dass wir Prozesse schon ausgelöst haben, die so wie Lawinen einfach weitergehen, wie zum Beispiel das Abschmelzen vom Eis in der Arktis, dass da sich selbst verstärkende Prozesse angestoßen sind, die werden wir gar nicht stoppen können, die werden einfach laufen bis zum Ende. Ja, und wie können wir jetzt mit dem, was wir vom Buddha gelernt haben, sinnvoll in dieser Situation uns verhalten? Ich denke, der allererste Schritt ist einmal ganz einfach, wie bei allen Fragen, wenn man unseren Lehrer oder wenn man den Buddha fragt, wir müssen erstmal die Realität, der Realität ins Auge sehen. Das ist der erste zentrale Schritt. Wir haben einen Klimawandel losgetreten, der heftige Veränderungen zur Folge haben wird. Es wird schlimm werden. Ja, es wird schlimm werden, genau. So. Ja, gut. So. Der zweite Punkt ist natürlich der, ganz falsch wäre es jetzt in dieser Situation in Angst, in Verzweiflung oder in Hektik zu verfallen. Das bringt uns ganz sicher nicht weiter. All das ist falsch. Das Wichtige ist einfach, die Situation ins Auge zu blicken. Ich atme ein, ich atme aus, es ist, wie es ist. Ich beruhige mich. Es ist, wie es ist. Und das bringt uns in eine Situation der Stärke. In eine Situation, Kein Problem. Das bringt uns in eine Situation der Ruhe, der Ausgeglichenheit, der Stärke, die uns eben die Möglichkeit gibt, geschickt zu reagieren. Denn wenn wir hektisch sind, sind wir nicht geschickt. Und wenn wir voller Angst sind, sind wir nicht geschickt. Und wenn uns alles wurscht ist, sind wir auch nicht geschickt. Ja. So. Und wenn wir uns das Ganze dann mit ruhigen Augen anschauen, dann ist mir eine Einsicht ganz wichtig. Und die ist die, jede Menge Kohlendioxid, die wir mehr ausstoßen, macht alles noch schlimmer. Und jedes bisschen, das wir weniger ausstoßen, macht es weniger schlimm. Es gibt keine Grenze, wo dann eh schon alles egal ist. Es ist nicht alles egal. Ja, es ist tatsächlich so, je früher und je mehr wir umsteuern, desto weniger schlimm wird es. Und je später und je weniger stark wir unser Verhalten ändern, desto schlimmer wird es. Das ist ganz wichtig. Weil das heißt einfach für uns, ja, wir müssen schauen, was können wir tun? Jeder Einzelne kann schauen, was kann ich tun und tut dies als Beitrag. Und auch da dürfen wir nicht in die Falle fallen, dass wir denken, ja, wir müssen die Welt retten. Es sind 9 Milliarden Menschen, ungefähr. Wir werden das Problem nur gemeinsam lösen. Kein Einzelner kann die Last tragen. Ja? Also kann nur jeder seinen Beitrag leisten und ansonsten einatmen und ausatmen. Ja? Ja, im Vertrauen, dass es für manche Menschen leichter ist und für manche schwieriger ist, das Verhalten zu ändern. Für manche Länder ist es leichter, in manchen Ländern ist es schwieriger. Und es ist wichtig, dass wir Verständnis haben für diejenigen, die sich schwerer dabei tun. Nun, wenn wir jetzt ganz konkret fragen, ja, was kann einer konkret machen? Ja? Da will ich jetzt nicht hier so zu sehr ins Detail eingehen, aber ich denke, die ganz großen Blöcke sind auf jeden Fall mal weniger Fleisch essen. Da steht Buddhisten sowieso gut zu Gesicht, weniger Fleisch essen, weil wir, ich meine, die meisten von uns haben das ja schon aufgegeben, die Fleischesserei, eben mit Rücksicht auf das Leiden der Tiere. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben noch viel mehr Gründe gibt dafür. Es gibt viele gesundheitliche Argumente und eben auch, dass die ganze Tierhaltung wesentlich zum Klimawandel beiträgt. Bitte?
23%,
genau. Also ein wesentlicher Anteil, ne? Ähnlich wie der Verkehr. Und wenig Fleisch essen gehört zu den einfachsten Dingen. Also aus meiner Erfahrung, ich habe mit Rücksicht auf Tiere das aufgehört, wo es das Wort Klimawandel noch gar nicht gab. Vor über 20 Jahren. Ja, und mir fehlt nichts. Ja, das ist das Thema Fleisch. Natürlich, das Thema Verkehr ist ein großes Thema, wo wir aber schon weniger flexibel sind, schon mehr Zwängen ausgesetzt sind. Ja. Ich will ja auch nicht sagen, im Klimawandel komme ich nicht mehr nach Regensburg. Ja, es ist, ne, natürlich muss man sich überlegen, was es bedeutet, was es für Folgen hat, aber wir haben da nicht so große Freiheit wie beim Essen. Und grundsätzlich, und das dritte Thema, was aber auch mir wichtig ist, ist einfach die Frage, ist einfach der Ansatz, auch etwas weniger zu konsumieren. Natürlich ist es gut fürs Klima, wenn wir einfach weniger konsumieren, weniger verbrauchen, weniger anschaffen. Ist klar, jedes Produkt, was wir anschaffen, hat irgendwo ja negative Auswirkungen auf den Klimawandel. Aber es gibt noch andere Gründe dafür, es zu tun. Ein guter Grund, den aber auch schon viele von uns verstanden haben in der Sangha, ist ja auch der, wenn wir weniger konsumieren, dann brauchen wir auch weniger Geld. Dann brauchen wir uns weniger reinhängen, so viel Geld monatlich reinzukriegen. Einige von uns haben umgestellt auf 4-Tage-Woche. Tja, und dann haben sie mehr Zeit. Mehr Zeit auch für andere Dinge. Ganz egal, welche das jetzt sind. Andere Dinge, die Freude machen, andere Dinge, andere Seiten der Persönlichkeit, die sie entwickeln wollen. Oder einfach nur mehr Zeit haben. Ja? Der meiste Konsum, den wir machen, ist ja nur ein fehlgeleiteter Versuch, aus Schwierigkeiten und Unglück rauszukommen und glücklich zu sein. Ein wichtiger Teil unserer Praxis hier ist ja, das Thema muss ich dann auch gleich mit einem Satz beenden, ist ja gerade zu erkennen, dass es zum Glücklichsein unglaublich wenig braucht. Unglaublich wenig braucht. Einfach ein bisschen Zeit, zusammensitzen, gemeinsam meditieren. Das ist toll, wenn man das erfahren hat, wenn man das erfahren konnte. Ja, und alles ist gut. Ja, das ist wichtig. Und weniger konsumieren hat aber noch einen dritten Aspekt. Ich habe schon gesagt, andere Menschen tun sich vielleicht schwerer, auf diesen Trichter zu kommen, was sie tun können gegen Klimawandel. Andere Völker. Und da sehe ich einen Punkt auch auf dieser Erde, dass wir Europäer für viele Menschen auf der Welt Vorbilder sind. Und dass viele Menschen einfach meinen, sie müssen jetzt, sie wollen jetzt ähnlichen Wohlstand haben wie wir in Europa. Und tun sich unglaublich schwer zu hören, das sollen sie sein lassen. Das sollen da bleiben, wo sie sind. Ja? Ja, es ist schwierig. Sie denken, sie haben auch ein Recht drauf. Ne? Sie wollen das auch. Ja, und wenn wir dran denken, wie ist es mit Geschwistern? Ja? Wenn einer was hat und der andere nicht. Sehr schwer einzusehen, dass es so bleiben soll. Sehr schwer einzusehen. Ja, und was können wir? Wir können helfen, indem wir zeigen, dass es uns nicht wichtig ist. Dass wir erkannt haben, dass dieser Wohlstand uns gar nicht so viel gebracht hat. Vor allem nicht zum Thema Glücklichsein. Ja? Dass wir unseren Lebensstil ändern, dass wir zurückfahren, unser Leben vereinfachen, weniger aufwendig leben, mit weniger Konsum leben. Ja, und damit eben andere ermutigen, mitzumachen. Und wir sollten diese Maßnahmen, denke ich, alle in Ruhe und Gelassenheit machen. In einer Form, wie wir es können, wie wir Kraft haben und wie es uns passt. Damit eben, ja, ich sag mal, unser Verhalten attraktiv bleibt für andere. Ja, wenn wir nur verbissen kämpfen, mit all unserer Kraft gegen den Klimawandel, dann denken sich andere vielleicht, so will ich nicht leben. Ne. Ich sehe wohl, was der Thomas macht, aber so, ne, das ist, kommt für mich nicht in Frage. Ich will ja auch leben. Ja, und deswegen, um diese Vorbildrolle gerecht werden zu können, sollten wir eben auch auf unsere Rücksicht nehmen, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Möglichkeiten, damit wir das eben mit Leichtigkeit und mit Freude machen können. Ja. Und damit eben auch Vorbilder für andere sein können. Und ich denke, ansonsten sollten wir viel Vertrauen haben zu unseren Brüdern und Schwestern in diesem Land und in anderen Ländern. Die Menschheit ist sehr erfindungsreich und hat viele Probleme schon in den Griff gekriegt. Und es wird auch so weitergehen. Und die Erde wird sich weiter um die Sonne drehen. Es wird weitergehen. Und ich denke, ich bin sogar zuversichtlich, was die menschliche Art angeht. Aber auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, was das Leben auf der Erde angeht. das wird auf jeden Fall überleben. Das halte ich für überzogen, die Vorstellung, dass das ganze Leben ausgelöscht wird. Es wird immer Arten geben, die gut zurechtkommen mit dem veränderten Klima, die sich dann durchsetzen, die sich gut entwickeln, und die wird es auf jeden Fall geben. Natürlich ist es für eine schon hochentwickelte Art wie für uns Menschen eventuell schwierig, das kann schon sein. Drum, ja, sollten wir heute anfangen und uns bemühen und nicht auf andere warten. Nicht auf andere warten. Wer soll dann anfangen, wenn alle auf die anderen warten? Also, wir müssen heute anfangen und tun, was wir heute tun können. Und dann werden wir das Ganze schon irgendwie hinkriegen. Vielen Dank.